Wir müssen noch eine kleine akustische Einrichtung machen. Liebe Devotees, innerhalb und außerhalb will ich ja jetzt tun. Ich möchte heute mein kleines Seminar über Krishna-Bewusstsein in der Praxis fortsetzen und mit dem Teil beginnen, den wir im Anschluss an das diesen kleinen Vortrag eben haben werden, nämlich Prasadam oder zu Krishna geweihte Speise. Euch ist bestimmt nicht entgangen, wie viel Wert die Devotees auf die Zubereitung von köstlichen Gerichten legen, und es mag sogar ein Grund dafür sein, dieses Prasadam, dass ihr immer noch enthusiastisch seid fürs Krishna-Bewusstsein. Ich möchte heute jedoch eine tiefere Bedeutung von Prasadam erläutern als die, die die Zunge wahrnimmt von Prasadam. Die Bedeutung von Prasadam ist, dass die höchste Persönlichkeit Gottes ein Interesse daran hat, den Dienst seines Devotis anzunehmen, und deswegen Prasadam selber, also das, was der Devoti ihm zubereitet und für ihn opfert, ihn auch selber annimmt. In der Ökologie weiß man von einem natürlichen Kreislauf. Es regnet über den Ozean, oder besser so, aus dem Ozean entstehen Wolken durch die Verdunstungskraft der Sonne. Und diese werden dann über das Festland geblasen, regnen sich dort ab, um Leben allen Pflanzen und auch Menschen zu geben. Das verbrauchte Wasser kehrt dann schließlich über Flüsse wieder zurück in den Ozean, der mit Algen und auch Salz ausgestattet ist, um auf diese Weise das Wasser wieder aufzufrischen. Und so besteht ein natürlicher Kreislauf. Jemand, der Prasadam zubereitet oder Speise zubereitet für Krishna, weiß um diesen Kreislauf. Auf einer viel höheren Ebene. Er weiß, dass alles, was er hat, so wie das Wasser letztendlich von Krishna, so wie das Wasser durch die Sonne in Bewegung gesetzt wird, von Krishna in Bewegung gesetzt wird. Maya Dhyakshena Prakriti, die Prakriti, die Natur bewegt sich unter Krishnas Aufsicht. Und er ist daran interessiert, diesen Kreislauf zurückzugeben zu Krishna, es rotieren zu lassen. Speise nimmt er deswegen und opfert sie in Krishna. Dabei ist das Allerwichtigste, die allerwichtigsten Faktoren sind das Bewusstsein, in dem er diese Speise zubereitet, nämlich in einer liebevollen Stimmung zu Krishna. Gottgeweihte tun deswegen bei der Anrichtung des Prasadams eine Kassette auflegen oder eine Vorlesung hören, wie jetzt Harry Bol da unten in der Küche, um einfach zu versuchen, in einem guten Bewusstsein diese Speise anzurichten. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das Bewusstsein desjenigen, der eine Speise zubereitet, geht in die Speise hinein. Man weiß das in grobstofflicher Weise. Es wurde mal ein Versuch, oder es wurde mal beobachtet, eine Frau, Dorffrau in Indien stritt sich ganz fürchterlich mit ihrem mit ihrer Nachbarin und seuchte dabei ihr Embryo, nicht Embryo, ihr kleines Kind. So, das Kind wurde dann fiel tot dann um, es starb an Gift, Vergiftung. Das Bewusstsein hat also die Nahrung beeinflusst in diesem Fall. Nun, das ist hier vielleicht noch ein bisschen einfach zu verstehen. Schwieriger wird es, wenn es extern zubereitete Nahrung ist, also nicht im Körper, wo die Muttermilch zubereitet wird. Es ist jedoch eine Tatsache, dass Nahrung, die in einem bestimmten Bewusstsein zubereitet wird, denjenigen, der es nimmt, beeinflusst. Deswegen sagt Lord Chaitanya, wenn man Nahrung isst, die von einem Materialisten zubereitet worden ist, wird der Geist verunreinigt. Und wenn der Geist verunreinigt ist, ist es unmöglich, richtig an Krishna zu denken. jemand, der Fortschritte machen möchte auf dem spirituellen Pfad, der wird deswegen es tunlichst vermeiden, Nahrung zu sich zu nehmen, die vom Materialisten zubereitet worden ist. Da er weiß davon, wie das Bewusstsein dieser Menschen in diese Nahrung eingeht. In meinem eigenen Leben habe ich davon auch eine Erfahrung gemacht. Ich habe das nicht so, ich habe davon gehört, aber es nicht so für möglich gehalten. Und dann einmal Folgendes erlebt. Ich hatte zu jemandem gesprochen über spirituelles Leben und die Konsequenz für ihn war, seinen Wüstenrot-Bausparvertrag aufzulösen und sich für spirituelle Ziele einzusetzen. Das war also nicht im Sinne der Frau, er war verheiratet und die Frau wurde sehr, sehr zornig auf mich. Und da aber diese, er ist inzwischen Devote und die Frau ist auch ein Devote geworden, da dieser Devote jedoch mir gegenüber eine sehr dankbare Haltung annahm, hat er seiner Frau gesagt, bitte koch etwas für Sachinanda Swami. Der ist immer so hungrig. Gib ihm, und so kochte sie ein Brot. Und ich nahm dann das Brot in München da, wir waren ungefähr vor Hugendubel geparkt und hatten dann Brot mit Butter zu uns genommen und plötzlich wurde ich so müde. Und ich sagte zu meinem Begleiter, also das will ich auch nicht erklären, ich muss jetzt eine kleine Rast nehmen. Und dann rastete ich nicht für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wie die Weckeruhr eingestellt war, sondern für 5 Stunden und träumte nonstop über Krieg. Und ich bin normal ein friedliebender Mensch, durchschnittlich sehr ausgeglichen und von einem heiteren Wesen. Diese Kriegsträume sind mir also sehr fremd. Das ist nicht etwas, was das vorkommt, vielleicht, dass ihr eine Psychose habt. Da bin ich frei von diesem Ding, möglicherweise. So, ich wusste, dass ich die kriegerischen Gedanken dieser Person gegessen hatte, nachdem ich das wusste. So, deswegen, wenn ihr spirituellen einen Fortschritt machen wollt, seid vorsichtig, was ihr isst. Ahala Shuddho Sattvasudhi. Das heißt, wenn man Nahrung zu sich nimmt, die rein ist, dann wird das gesamte Dasein gereinigt. Manche von euch mögen Schwierigkeiten haben. Es liegt vielleicht daran, dass ihr Schokolade oder dass ihr von Materialisten zubereitete Speise nimmt. Dieser Aufsaugeffekt des Bewusstseins tritt nicht so sehr ein bei Früchten oder auch bei Milchprodukten wie Joghurt, Käse, Kefir, Balkan-Kefir oder wie man das nennt. Aber es trifft ganz besonders ein beim gekochten Getreide. Ja. Brot ist der absolute Karma-Träger. Deswegen, als Srila Prabhupada uns in Schloss Rettershof besuchte, unserem damaligen Tempel in Deutschland, und ihm auffiel, dass wir Devotees ja alle sehr jung und unreif waren, fragte er, was esst ihr denn? Wir haben gesagt, ja, wir essen immer Brot, wenn wir auf Sankirtan sind. Was für ein Brot? Ja, also nicht gerade Pumpernickel, aber Lüneburger zum Beispiel. Was ist Lüneburger? Nein, ein Brot eben. Nicht Schwarzbrot und wie es heißt. Prabhupada sagt, das ist nicht gut für euch. Esst Chapatis. Weiß ich noch, Chapatis, da muss man mehrere von essen, um dazu werden. Das ist also eine recht umfängliche Angelegenheit. Und wir hatten also dann die Sankirtan-Autos also voll mit Chapatis, die im Tempel gekocht wurden, aber später im Tempel, da gab es selber Brot zu backen und so weiter. Deswegen, alle Freunde Krishnas und die Devotees, Externo und Interno, wir haben Tempel und ihr könnt einfach eine Brotbestellung aufgeben und werdet versorgt mit dem köstlichsten Krishna-Brot, was sowohl den Körper wie auch das Bewusstsein stärkt. Dann, das Besondere am Prasadam ist, man sollte es auch nicht, wenn man Prasadam zu sich Ich bin schon beim Zug, ich nehme jetzt, wollen wir es erstmal opfern. Also man bereitet es zu und sorgt dafür auf Sauberkeit und nicht abschmecken. Ich weiß, das klingt jetzt wie ein Schlachtruf für die Hausfrau. Der Grund, weswegen man nicht abschmeckt, ist, weil Krishna der erste Genießer ist. Wir wollen es opfern. Also Bewusstsein, Sauberkeit und Zungenkontrolle. Das ist wichtig. Dann geht man und opfert diese Zubereitung in einer besonderen, auf einem besonderen Teller, den man eigens für Opferung Krishnas hat, und tut dazu immer ein Glas Wasser stellen und, genau wie man bei einer Person es tut, die zivilisiert ist, eine Zitrone drauf tun und ein bisschen Salz. Eine geschnittene Zitrone, die tut nach westlicher Ansicht den Säuregehalt in der Bauch, den Magen fördern und im ayurvedischen Kontext das Feuer der Verdauung entfachen, sodass man bereit ist, gut zu essen. So, dann opfert man es zuerst dem spirituellen Meister. Warum nicht Krishna direkt? Weil der Devotee sieht sich als unqualifiziert an, alleine Gott Nahrung darzubringen. Das ist nämlich etwas sehr Privates. Wenn ich zum Beispiel sage, komm und ess bei mir. Also, wenn man so eine Einladung kriegt zum Essen, ich weiß nicht, wie es euch geht, da guckt man sich genau an, wer das ist. Und wenn der so ein bisschen schmutzig ist und sich nicht hinter den Ohren gewaschen hat, dann ich habe schon gegessen, danke. Weil man Angst hat, dass die Speise ein bisschen, naja, man weiß nicht, vielleicht ist da noch eine Krabbe drin oder irgendwas. So, fühlt sich der Devotee unqualifiziert, Krishna direkt etwas darzubringen. Und deswegen sagt es erst, Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swami, ich den Namen der opfert, also erst Srila Prabhupada, oder wenn er einen spirituellen Meister hat, dann spirituellen Meister für diese Speise und bittet ihn, diesen unglaublichen Akt zu vollbringen, nämlich Gott Speise darzubringen. Im Christentum, dann nimmt man von Gott Speise entgegen. Gib mir bitte unser täglich Brot. Oder beim Abendmahl nimmt man die Oblate entgegen. Und hier wird der Vorgang umgekehrt und Krishna selber, Gott selber wird etwas dargebracht. Das ist etwas Habenes und braucht ein Mittler des spirituellen Meisters. Gut, könnte da sehr jetzt ins Detail gehen. Dann kommt man dazu, das Prasadam zu ehren. Wir sagen eigentlich nicht Prasadam essen. Das ist ein Misnomer, ein falscher Ausdruck. Wir sagen Prasadam ehren. Was damit gemeint ist, dass wir eine große Achtung haben. Hier kommt jetzt etwas, was ein Vaishnava macht. Selbst wenn er nicht etwas, sagen wir, es wird ihm Mahaprasadam angeboten und er ist so voll, dass er glaubt, dieses Mahaprasadam würde das Fass zum Überlaufen bringen. Und er lehnt deswegen höflich ab. Trotzdem, selbst wenn er nichts isst, bringt er dem Prasadam die Ehrbietung dar. Er ehrt es, er respektiert es. Prasadam sollte man auch nie rumfliegen lassen oder auf den Boden werfen, so und so nicht. Man sollte das essen, was man auf das Plate genommen hat und nicht weg. Nichts wegwerfen, denn dieses Prasadam ist heilig. Krishna fehle es dort. Krishna hat davon gegessen. Was von Gott berührt ist, ist göttlich. Ist auf der gleichen Ebene wie der höchste Herr. Und deswegen Prasadam selber. Es gibt unglaublich viele Prasadam-Geschichten. Ich möchte alle von euch inspirieren, zu Hause mal zu kochen und wirklich für Krishna zu kochen. Man muss da schon in einer bestimmten Stimmung sein. Man sollte nicht das so reindrücken in den überfüllten Tagesablauf, sondern zum Beispiel, wenn man arbeitet, am Wochenende mal gezielt für Krishna etwas kochen, und auf diese Weise kann man dann spirituellen Fortschritt sehr leicht machen. Man sollte auch, wenn man Prasadam gekocht hat, nicht geizig das Prasadam für sich behalten, sondern es vor allen Dingen verteilen an alle Arten von Lebewesen. Das wird empfohlen. Besonders für Haushälter ist es wichtig, Prasadam zu verteilen, um eine spirituelle Stimmung bei sich zu Hause zu entwickeln. Manche Freunde Krishnas gehen immer mit einigen Sweets herum und bei jeder Gelegenheit geben sie Mahaprasadam weg. Es gibt auch Freunde in Berlin, war das, da war einer, der ist jetzt auch die Bodhisattva-Palka, dem habe ich das geraten, und der ist dann immer mit Müsli, mit einem großen Müsli-Topf in die Diskothek gegangen und hat den das Müsli auf die Hand gegeben zum Essen. Natürlich sehr unkonventionell und aber er hatte schon immer einen starken Geist und somit hat er das dann durchgegeben. So. Wenn ihr jetzt Ingredienzien einkauft, seid bitte vorsichtig, was ihr da kauft, wenn es Glycerin heißt und Stabilisat oder Emulgator und so weiter, ist da sehr oft Knochenstaub damit gemeint und ist somit noch immer ein tierisches Produkt. Seid vorsichtig vor Getreide, Popcorn ist jedoch eine Ausnahme aus irgendeinem Grund. So, ich möchte jetzt mich da nicht so aufhalten, denn man könnte viel darüber sprechen. Hier möchte ich nur sagen, esst Prasadam, esst Prasadam, esst Prasadam. Auch wenn ihr spürt, wie ihr in eurem Bewusstsein herunterkommt, vielleicht sehr beeinträchtigt seid von der materiellen Atmosphäre, geht in die Küche, kocht was Schönes für Krishna und isst es. Wird euch besser gehen. Prasadam kann als heilsame Medizin gegen die Krankheit des materiellen Daseins angewandt werden. Ein nächster Punkt, den wir, der empfohlen wird bei der Praxis des Krishna-Bewusstseins, ist es, richtig, ein Punkt, wie soll man sich den Freunden von früher verhalten, gegenüber verhalten, den Familienmitgliedern, der geschiedenen Frau und so weiter und so fort. Also den verschiedenen Menschen, die man früher gehabt hat. Sehr oft ist es so, dass ein Transzendentalist, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, aus dem gewohnten Kontext austritt. Das heißt, sich nicht mehr so seinen Freunden gegenüber verhält, wie sie es von ihm gewohnt sind oder seinen Familienangehörigen. Und das führt sehr oft zu starken Spannungen. Statt Hallo zu sagen, wie früher, sagt er nur noch Haribo und niemand weiß, was das bedeutet und so weiter und so fort. Er wird plötzlich, er tritt Dinge, die er früher gerne gemacht hat, sind für ihn nicht mehr wichtig und bezeichnet er sogar mit dem Wort Maya, was als Illusion übersetzt werden kann. Und so reagieren Freunde und Verwandten und auch Eltern sehr oft sehr befremdet und es kommt zu unnötigen Spannungen. Man muss diese Gefühle respektieren in Freunden und Verwandten und Eheleuten und was immer es da an Konstellationen in Beziehungen gibt und verstehen, warum diese Haltung des Wieder, sagen wir, der Ablehnung entsteht. Man sollte möglichst versuchen, das aus dem Wege zu räumen, indem man sein Verhalten erklärt. Man sollte allerdings auch verstehen, dass Freunde, Verwandte und selbst Ehepartner einen niemals abbringen sollten von dem Krishna-Bewusstsein, der einzigartigen Möglichkeiten, die man erhalten hat. In den Bhagavatam werden die zeitweiligen Beziehungen, die wir hier in der materiellen Welt aufnehmen, als materielles Theaterspiel bezeichnet. Es heißt auch, dass genauso wie sich auf einem Fluss manchmal Zweige ansammeln, die dann von dem Strom zusammengeführt werden und wieder getrennt werden, so finden wir uns in dieser Welt zusammen in irgendwelchen Beziehungen und werden dann wieder voneinander getrennt. Schaut allein unsere kleine Seminarsgruppe hier. Wir kommen aus verschiedenen Teilen Deutschlands zusammen und werden, nachdem wir diesen Raum verlassen, wieder in verschiedene Örtlichkeiten zurückgehen. So ist es auch in Familien, in Freundschaften, in Beziehungskisten und dergleichen mehr. Man ist nur für gewisse Zeit zusammen. Diese Zeit sollte und muss genutzt werden, um dem anderen zu helfen, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Und wenn dies nicht möglich ist, so besteht für eine solche Beziehung nur noch eine Höflichkeitsebene. Man sollte den anderen nicht verletzen. Das ist wichtig. Verletzen kann man in Worten, in Gedanken und in Taten. Ein Gottgeweihter verletzt andere nicht in Gedanken. Das heißt, er denkt nicht, dass er grundsätzlich besser ist als andere. Das ist nicht gut auf den spirituellen Pfad. Diese Eitelkeit und Arroganz ist auch nicht berechtigt, denn Krishna ist im Herzen eines jeden gegenwärtig. Ich möchte euch, wenn ihr in die Gesellschaft zurückflutet, die nachdem das Seminar zu Ende ist, eine erhabene Sicht vorstellen. Denkt nicht, oh, hier gehen wir zu den Fleischvertilgern, den Hühnerfeinden der seltsamen Spezies Mensch im Jahre 1993 zurück, sondern seht, hier sind spirituelle Seelen, Teile von Krishna, die dankbar sind durch ein Erheben im Krishna-Bewusstsein. Allein durch dieses Umdenken werdet ihr frei werden von Zorn gegenüber anderen und dieser schlechten Eigenschaft, andere niederzubringen, indem man sich selber dann hochlüftet. Trotzdem, in Worten versucht er immer andere nicht zu verletzen, indem er spricht über das spirituelle Thema auf eine Art und Weise, wie es verdaulich ist, und in Taten verletzt er andere nicht. Das heißt, dass er bemüht ist, ihm durch seine Tätigkeiten zu helfen, Krishna-Bewusstsein zu leben. Es gibt einige Freunde Krishnas, die das sehr schön praktizieren. Sie nehmen zum Beispiel Bücher mit vom Tempel und verteilen diese Bücher an ihren Freundeskreis. Manchmal muss man warten, bis jemand Geburtstag hat, um ihm ein Buch zu schenken, damit er es leicht entgegennimmt. Aber manchmal braucht man auch nicht so lange ihn warten zu lassen auf seine Chance, einen spirituellen Fortschritt zu machen. Andere Taten sind, dass man kocht bei sich zu Hause, Prasadam natürlich, und andere einlädt. Das ist eine unglaubliche Aktivität. Man kann auch anderen Prasadam darbringen. Prasadam ist so eine entwaffnete transzendentale Angelegenheit. Ich weiß, ich war einmal mit Sri Vishnupad in dem kleinen Naschtheater in Wien. Naschtheater, ja, das hieß das Naschtheater am Naschmarkt. Wir waren ein bisschen spät dran und die Bühne musste noch eingerichtet werden. Da waren all die Herrschaften, die sich so ein bisschen langweilten, und dann haben wir gesagt, Gute, machen wir das ausnahmsweise so, dass wir jetzt Prasadam verteilen vor dem Programm und nicht erst nach dem Programm. Nun, wir hatten keinen Teller dabei, die hatten wir vergessen, und auch keine Tüten. Und unsere Zuhörerschaft war in Abendkleidern gekleidet. Ihr kennt bestimmt die dekadente Wiener Szene. Mit Smokings und Cocktailanzügen und großen Ausschnitten und alle hochparfümiert und gestylt. Wir dachten, Prasadam-Verteilung DJ, und so haben wir einfach beherzt mit einer Kelle in den Topf reingefasst und den Leuten das direkt auf die Hand gegeben. Die feinen Damen haben ihre Abendhandschuhe ausgezogen. Ich habe sie ermutigt, mit ebenfalls einem charmanten Lächeln Wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer, habe ich gesagt. Dies ist ein indisches Programm, jetzt essen wir mal indisch. Mit den Händen. Die haben zugegriffen, waren freudig überrascht und vor allen Dingen sehr erhoben durch die Einnahme von Prasadam. So, ein Devotee versucht, auch wenn, auch auf das Risiko hin, als etwas unkonventionell zu gelten, Menschen zu erheben durch diese machtvollen spirituellen Vorgänge der Prasada-Verteilung, der Buchverteilung und so weiter und so fort. Wir mögen denken, das bricht die Schablone des Zuhörers mit einem berstenden Ton in zwei, aber das ist nicht so schlimm. Die Leute sind, wenn man froh ist und verankert ist im Krishna-Bewusstsein, immer dankbar dafür, herausgebracht zu werden aus irgendeiner Lage. So, einen anderen Punkt, den ich euch gerne empfehlen möchte, ist das Auftragen von Tila. Das ist dieses Zeichen. Ich hätte es euch gerne gezeigt, wie man es macht, aber das ist einige, das kann man schneller erlernen von Devoten. Das Auftragen von Tila, dieses Zeichen, hat zweierlei Wirkung. Eine reinigende Wirkung. Es reinigt das Denken. Wer sich ein Tilak auflegt, gibt sich damit als ein Diener Krishnas auf. Also aus und ist somit leicht erkennbar für die Menschen. Nun, es ist nicht möglich, wenn wir haben zum Beispiel hier eine Zahnärztin, die einen ganz normalen Menschen in den Mund hereinbohrt. Wenn sie sich da mit dem Tilak auf der Stirn über den Patienten beugt, dann wird er vielleicht vor Schreck den Bohrer runterschlucken und so weiter und so fort. Das ist, oder Taxifahrende, Devotees und so weiter mögen nicht sich immer mit Tilak schmücken können. Auch Frauen sind ja sehr interessiert an Schminkaktivitäten. Das ist die beste der beste Gesichtsschmuck, den man sich vorstellen kann. Einfach den Körper als Tempel Krishnas auszugeben. Gibt es etwas Schöneres? Was hat Schminke für eine Bedeutung? Warum muss man hier rot auftragen und nicht, was weiß ich, blau? Blau macht man auch schon inzwischen. Nicht, lieber, das hat eine Bedeutung, dieses Zeichen. Es heißt, zwischen diesen beiden Strichen residiert Radha und Krishna. Und dieses Zeichen hier ist ein heiliges Kultziegel. So, es hat also eine reinigende Wirkung, aber noch viel wichtiger hat Prasadam eine schützende Wirkung. Wieso das? Wie kann ich das beschützen? Weil, wenn man Prasadam, also wenn man, es riecht schon so nach Prasadam, also, wenn man Tilak aufträgt, so spricht man dabei einen schützenden Mantra. Hier zum Beispiel Om Keshavaya Namaha. Und was das bedeutet ist, man bittet Keshava an, einen den Kopf zu beschützen, dass man den Kopf behält im materiellen Leben. Mit? So, selbst wenn man also nicht in der Lage ist, Tilak aufzutragen mit Gopichandan, dieser heiligen Erde, kann man es mit Wasser tun. Und dabei Om Keshavaya chanten. Om Keshavaya Namaha. Und wird so geschützt sein und den Kopf behalten. Während man im Königreich Maharas agiert. Also eine reinigende Wirkung, das ist das Auftragen dieses heiligen Place, dieses Tons, wie der Ton kommt von den heiligen Orten in Dwarka, da kommt der Gopichandan, er ist berührt worden von den Lotusfüßen der Gopis, deswegen Gopichandan, diesen großen Geweihten, hat eine sehr große Wirkung. Man kann übrigens Tilak auch missbrauchen, man kann es gegen Pickel nehmen, Akne, also das ist die Akne-Behandlung schlechthin. Also ihr seht, es ist auch im physischen Sinne eine hat eine reinigende Wirkung. Tut sich das einfach auf und hat keine Pickel mehr. Also bei vielen funktioniert es. empfiehlt sich dann auch nicht so viel zu essen, wenn man Pickel hat. So, aber das ist was anderes. Also eine reinigende Wirkung, sowohl auf rein physischer Ebene, wie auch in einer feineren Ebene. Und eine schützende Wirkung. Dann tut ein Devotee, der in dieser Welt lebt, sehr viel Sorge tragen auf äußere und innere Reinlichkeit. Wenn man schmutzig ist und das gleiche Hemd für einige Zeit anbehält oder mehrere Tage sich nicht duscht, dann kommt man leichter unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit, die zu Depression und mentaler Konfusion führt. Deswegen empfiehlt es sich morgens, nachdem der Körper so sich ausgeschwitzt hat und ausgearbeitet hat in der Nacht, sogleich ein Bad zu nehmen. Die überhaupt nicht progressiven Duscher duschen sich nur heiß, und diejenigen, die ein bisschen fortgeschrittener sind, wissen, dass man erst heiß und dann kalt duscht, und welche, die sehr stabil sind, können einfach sehr kalt duschen. Das ist sehr, sehr gesund. Dann ist die Wissenschaftler haben bestätigt, dass kalt duschen sehr gesund ist. Der Körper liegt bei Gott. So, innere und äußere Reinigkeit ist sehr, sehr wichtig, damit nicht Verwirrung und Depression und Verdrießlichkeit aufkommen. Dann gibt es eine andere sehr gute Empfehlung für einen Devotees Krishna. Krishna sagt, keiner in dieser Welt ist ihm lieber als derjenige, der das spirituelle Wissen predigt. Zu predigen oder spirituelles Wissen zu sprechen zu anderen ist nicht ein Bekehrungs- und Missionsunternehmen, sondern bedeutet, den Funken, den man erhalten hat, weiterzugeben. Spricht zu Menschen über das, was ihr verwirklicht habt. Ihr werdet sehen, wie die Verwirklichung stärker und größer wird. Dort gibt es verschiedene Empfehlungen, die man geben kann. Lord Chaitanya sagt, wen immer du triffst, erzähle ihm über Krishna. Auf diese Weise werde selber zu einem Guru und befreie die ganze Welt. Wenn ihr diese einfache Natur annimmt, anderen über Krishna zu erzählen, werdet ihr merken, wie ihr das, was ihr gehört habt, tief verinnerlicht und verwirklicht und es dann einfach habt. Auch ein Freund Krishnas kann das tun. Zum Beispiel, wenn immer ich etwas Neues höre im Krishna-Bewusstsein, das Erste, was ich tue, ist weitererzählen. Für mich ist es einfach, es geht in der Vorlesung. Aus dem Verständnis heraus, dass das, was man weitergibt, sofort, das kann man dann behalten. Aber wenn man es nicht weitergibt, vergibt man es. Egal, bestätigt das auch, also es stimmt. So, auf diese Weise ist das Bilden also ganz wichtig. Ich komme dann noch zu einer anderen Übung, die unsere Votis und Freunde Krishnas betreffen ist. Krishna sagt, es gibt vier Dinge, die wichtig sind, um ein Devotee zu werden. Er spricht nicht davon, irgendwo einzuziehen. Er spricht auch nicht davon, dass man Haribol statt Hallo sagt. Er sagt, immer an ihn zu denken, ihm zu dienen, also ein Devotee ist jemand, der ihm dient, ihn zu verehren und schließlich ihm seine Ehrbietung darzubringen. Ehrbietung darzubringen ist ein wichtiger Schritt im spirituellen Leben. Es bedeutet nämlich, dass man seine anerkennt, dass man ein Diener Krishnas ist und dass man ein kleines, unbedeutendes Teil ist. Ehrbietung darzubringen ist für einen stolzen Westler schlimmer als ein kaltes Duschbad zu nehmen. Er kann damit nicht viel anfangen, da in der westlichen Kultur ein höfliches Nicken meistens das ist, was er an Respekt darbringt. Aber im spirituellen Leben sollten wir nicht davor zurückscheuen, uns vor die Lotusfüße Krishnas hinzu begeben und einzugestehen, ich bin dein winzig kleines Teilchen, gib gleich was alle. Ich bin dein winzig kleines Teilchen, ich bin dein ewiger Diener, ich habe dich vergessen. Aber jetzt anerkenne ich, dass ich dein Diener bin. Nun, es gibt zwei Arten von Ehrbietung. Eine lang ausgestreckte und eine halb ausgestreckte. Für Frauen ist die halb ausgestreckte einfach angenehmer, aufgrund ihrer physischen Konstitution. Doch bei beiden gibt es einen Teil des Körpers, was den Boden berühren muss, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist nicht die Stirn, die den Boden berührt, dass der stolze Wrestler runterkommt auf den Boden. Das Wichtigste ist der Geist. Wenn wir den bei der Ehrbietung nicht haben, dabei haben, ist unsere Ehrbietung nicht so viel wert. Deswegen sollten wir ein Gebet sprechen oder zumindest denken, Krishna, hier bin ich, bitte nimm mich an, bitte nehme ich an. So wird eine Ehrbietung dargebracht. Es gibt 8 Teile, davon sind 7 Körperteile und der 8. Teil ist der Geist, der dargebracht wird. Gut. Wenn wir sollten größeren Vaishnavas unsere Ehrbietung darbringen, aber auch anderen Vaishnavas, wir sollten den größeren Meister ihr Bietung darbringen und die Devotees. Ältere Devotees bringen manchmal nicht ihre Ehrbietung denen da, die ihnen ihre Ehrbietung darbringen. Die älteren Devotees wünschen diesen, das sollte aber nicht angesehen, ach, der geht jetzt nicht zu Boden nieder, was ist denn mit dem los? Denn der hat eine andere Aufgabe bei der, der nimmt Ehrbietung entgegen, indem er demjenigen, der ihm Ehrbietung entgegenbringt, alles Gute wünscht auf seinen spirituellen Weg. Wenn wir einen spirituellen Meister begegnen oder einen älteren Devotee halt, so wünscht er uns alles Gute, wenn wir ihm Ehrbietung darbringen. Deswegen bringen wir ihm Ehrbietung da. Er gibt uns seine Segnung und seine wohlmeinende Haltung. Das ist jedenfalls, was die älteren Devotees tun. So, der ganze Vorgang, den ich euch jetzt so ein bisschen, ich komme jetzt zum Ende, erklärt habe, ist ein Vorgang, wo man eines lernt, nämlich die Haltung eines Devotees. Ein Devotee ist ein Devotee durch eine bestimmte Haltung. Diese Haltung ist eine Haltung der Demut und eine Haltung des Dienstes. Das gesamte Vorgang des Bhakti-Yoga beruht darauf, dass man ein Diener Krishnas wird, ein demütiger, ergebener Diener. Wenn man deswegen zum Tempel kommt, ist es wichtig, um den vollen Nutzen aus dem Tempelleben zu erfahren, dass man dort als Diener kommt und versucht, auf diese Weise spirituellen Fortschritt zu machen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass zur Praxis des Krishna-Bewusstseins man sollte entweder, wenn wir jetzt den Tempel Montag werden, die meisten von euch losbringen, schafft es, eine spirituelle Atmosphäre zu Hause aufzubauen. Das Haus des Westlers hat meistens das Fernsehen als Zentrum. Der Altar sollte das Zentrum werden. Man soll ihn tun an einem wichtigen Platz im Hause, nicht irgendwo so eine kleine Lücke oder so eine Nische, sondern dort, und sollte dann spirituelles Fernsehen vom Altar praktizieren. Man chantet dort, man liest dort, es empfiehlt sich, einen Vorhang vielleicht herzustellen, für, falls man in dem Haus Gäste, wo man wohnt, Gäste empfängt, die vielleicht nicht so aufgeschlossen für das spirituelle Leben sind. Der Altar sollte schön eingerichtet werden. Ein Freund Krishnas hat mir gestern anvertraut, er hat sich dann endlich mal die bayerische Trägheit abgelegt und ist dann dazu übergegangen, einen Altar einzurichten, und hat sofort eine transzendentale Glückseligkeit verspürt, weil er Krishna in den Mittelpunkt gestellt hat. So macht man eine schöne spirituelle Atmosphäre. Also man sollte nicht vor der Idiotenbox seine... Ich meinte dem der TV seine Zeit vergeuden, die ein in die Ecke der Passivität hineindrückt, wo man einfach nur, wo die aktive Natur einfach zum Stillstand kommt und man nur ein Konsument wird. Aber noch eine andere Sache zur Praxis des Krishna-Bewusstseins. Wir haben eine Bewegung, eine revolutionäre Bewegung ins Leben gerufen. Und wir brauchen eine unbegrenzte Anzahl von jungen und älteren Männern und Frauen. Es ist in der vedischen Kultur für jeden Menschen so gewesen, dass er zumindest eine Zeit lang im Tempel verbracht hat, in der spirituellen Atmosphäre des Tempels, um dort einen Lebensstil zu entwickeln, einen spirituellen Lebensstil. Wir haben zu diesem Zweck in Heidelberg jetzt ein wunderbares Bhakta-Programm eingerichtet, das von Adishesh Prabhu und Bhagavad Dharma angeleitet werden, wo den jungen Devotees, die auch alt im Körper sein können, Krishna-Bewusstsein vermittelt wird. In der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein kann man Puja lernen, die Verehrung Krishnas, man kann Bhajans lernen, wie man Krishna Lob preist, man kann auch Kirtan lernen, wie man tanzt und singt voller Enthusiasmus, man kann es lernen, Mantras zu sprechen, man lernt auch viel Philosophie, man lernt zu kochen, man lernt es, eine eigene Einheit zu werden, sich überall auszukennen im spirituellen Leben. Man lernt es, auch spirituelle Verantwortung zu übernehmen. Man lernt verschiedene Dienste zu Krishna. Und vor allen Dingen, man lernt es, über die Hürde des falschen Egos zur eigentlichen Identität zu steigen und zur eigentlichen Identität vorzudringen. Deswegen möchte ich auch empfehlen, dass diejenigen, die nicht verpflichtet oder Hafe sind in dem Leben, dass sie ohne weiteres diese Chance wahrnehmen und die Praxis des Krishna-Bewusstseins in einem Ashram, in einem Tempel praktizieren, wo es ein leichter Fall zum Teil, weil man die inspirierende Gemeinschaft von Gleichgesonnenen hat und somit Krishna-bewusst werden kann. Gut, ich möchte hiermit enden. Nun mache ich jemand enttäuscht sagen, oh, du hast das alles drauf abgezielt, was wir im Tempel gehen. Wir kennen dich schon, Sachidananda Swami. Nein. Ich glaube, dass persönlich, dass im Krishna-Bewusstsein in der Zukunft die Bedeutsamkeit von Menschen, die außerhalb des Tempels leben, eingeweiht sind in den spirituellen Vorgang, das Krishna-Bewusstsein aktiv praktizieren, ungeheuer wichtig sein werden. Als ich in Indien war, jetzt die letzten Tage, letzten Monate, da habe ich gesehen, wie dieses Namhata-Programm unglaublich dort aufgeblüht ist. Stellt euch vor, in Bengalen allein gibt es 2156 Namhata-Zentren. Wir sind auf Ritudvip, also einer Insel, die vom Ganges umgezäunt wird, gegangen und plötzlich sahen wir da die Lotusblume, die unsere ISKCON-Bewegung kennt, ISKCON International Society for Krishna Bewusstsein, dieses Logo. So in der heutigen Zeit ist es sehr Haus, enthusiastisch lächelnde Devotees heraus, die mit Dangas gespielt haben, Karte getanzt haben und sich wahnsinnig gefreut haben, dass wir eingetroffen waren. Jai Pataka Maharaj hat mich dann eingeladen, mit dahin zu gehen und da waren dann gleich Sitze und uns wurden dann plötzlich die Füße gewaschen. Das ist so in Indien üblich, da muss man sich nicht wundern.
Und dann sangen da die, Sri Guru Charanapadma, und danach haben wir dann große Schüsseln mit ausreichenden Mengen von Süßigkeiten bekommen und die verteilt an alle, und es war ein totales Fest, und die waren alle so fromm und so Krishna bewusst, es war so schön zu sehen. So wünschen wir uns auch, dass es eine unbegrenzte Anzahl von Vierteln, Haushalten in Deutschland gibt, wo die Insassen als glückliche und erfüllte Geweihte Krishnas leben und ihr Leben in Richtung Krishna Bewusstsein gestalten. Das ist ein großer Wunsch und eine Vorhersage sogar in den Heiligen Schriften, dass das überall sein wird, diese Spirituelle. Gut, hier bin ich jetzt aber ans Ende eingetroffen und habe wir müssen jetzt mal einen Informanten haben. Matthias, bist du mal zuverlässig die Nachricht von Prasada mir hochfragen, wie weit wir sind? So bis das geschehen ist, können wir vielleicht noch fragen, wie ihr habt. Ich muss sagen, ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich hatte gestern angekündigt, ich würde zwischendurch Fragen nehmen, aber ich wollte es einfach durchbringen, denn ich hatte das Bedürfnis, dass ich diese ganzen Dinge alle reinbringen, und wenn man zwischendurch Fragen annimmt, kann man sich an einem Thema dann lange aufhalten. Ich dachte einfach, das ist wichtig für euch, diese verschiedenen Aspekte der Praxis des Krishna-Bewusstseins zu hören und auf diese Weise einfach ein Handwerkszeug in die Hand zu kriegen für ein spirituell erfolgreiches Leben. Wie ist eigentlich dein Name? Wie bitte?
Dietmar.
Dietmar.
Ja.
Du.
Du hast vorhin gesagt, dass man mit einem Arbeitslos, wenn man so extra bauen wenn man sich vorher opfert oder so, macht es dann keinen Unterschied mehr. Das tut man ja alles auf einer Position.
Ja, sofort. Matthias.
Ja.
Ist fertig. Gut. Dann machen wir kurz. Willst du denn den Kirchen vielleicht sagen, dass wir in 5 Minuten soweit sind, dass es mir dann gleich ist? Achso, ihr habt es richtig. Sorry. Also wenn ihr das so alles anrichten könnt, denn die sehen alle nach einem Loch im Bauch aus, die Zuhörer. Wie bitte? Ja. Gut, also diese Wo-Frage. Es ist so, dass sehr dienstbereit. Das ist doch gut. Das ist der Folge. Eine dienstbereite Haltung. Krishna, ich bin dein Diener. Das ist wichtig. Also auch wenn es zu viele sind. Das ist Haltung kommt jetzt drauf an. So, mit diesem, wir sagen dazu Karmibrot oder Karmabrot. Dieses Karmabrot, es kommt jetzt drauf an, wenn es absolut nicht möglich ist, anders das zu praktizieren. Und wenn man als Freund Krishnas noch nicht, so noch nicht auf der höchsten Ebene ist und manchmal noch Arnold Schwarzenegger sehen muss, oder wie der heißt, oder die Fußball, die Torschießerei betrachtet, dann hat es, dann ist es nicht unbedingt wichtig, da so strikt zu sein mit diesen Brotsachen, weil man noch andere Dinge tut. Nicht? Regelmäßig ins Bodybuilding-Studio geht, um die körperliche Auffassung des Lebens zu vertiefen oder so weiter. Alles kein Sinn in dem Sinne, da an dieser Stelle kein Karma-Brot zu nehmen, weil kann man opfern. Aber es ist gut, wenn man sich so langsam in diese Sachen hinein begibt. Ihr werdet es auch merken, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, merkt man, oh, das Karma-Brot. Ich möchte daraus nicht so einen großen Punkt machen. Ich habe es gesagt, weil ich unterschiedliche Zuhörer gerade habe. Manche sind so weit, das zu praktizieren, andere sind noch auf einer anderen Ebene. Und sie sollten sich in der Geschwindigkeit, die ihnen anheim ist, bewegen. Wenn du mit dem Fahrrad 180 fahren würdest, dann würde das Fahrrad zu einem Zusammenbruch kommen. Deswegen lieber 20, 25 Stundenkilometer und sicher dann irgendwann am Ziel ankommen, als zu schnell mit Porsche-Motor ausgestattet da links fahren. So ist es auch so, dass man dann wohl ist. Ich habe es für einige gesagt, die ist nicht so, dass man absolut kein Krishna-Bewusstsein entwickeln kann mit Karma, also mit dem weltlichen Brot. Das ist nicht so. Aber es ist besser, das zu berücksichtigen. Und du lebst ja in Nürnberg. Und wir können, Folgendes, es gibt doch die Post. Ich möchte eine Tonne Devotee-Brot haben und dann wird das angerichtet und kommt her. Das ist ein bisschen teuer, also das ist nicht gerade interessant. Es geht darum, bearbeitetes Getreide. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt Grieß einkaufst, das ja nur durch so eine Maschine gelaufen ist und nicht gekocht ist, dann ist es daraus dein Grießbrei praktiziert. Also, das ist wieder was anderes. Es geht um dieses gekochte Getreide. Wir haben hier in Weimar, glaube ich, Heidi, du bist, glaube ich, Heidi oder Heike? Heidrun, Entschuldigung. Heidrun verkauft die Devotee-Brot, glaube ich, immer noch mit in einem Bioladen. Jeder, der in Weimar zum Beispiel lebt, kann dort einkaufen gehen bei Heidrun und die Devotee-Brot ausstatten.
Ja.
Well, was würdest du sagen, Adi Shesh?
Besser opfern als nicht.
Du kannst ja dann zu Krishna sagen, sorry, du kannst das ganze Universum verschlucken, bitte verschluck auch dieses Karma-Brot. Kommt dann auf die Haltung an, würde ich sagen. Es gibt in manchen, ihr habt jetzt gelacht, es gibt Gebete, wo man sagt, was immer jetzt an dieser Puja, dieser Verehrung unzulänglich war, nimm diese Unzulänglichkeit bitte weg und sieh darüber hinweg. Das ist ein Mantra, was man spricht nach jeder Verehrung Krishnas, weil man weiß, dass man eigentlich bestimmt, dass da Unreinheiten dabei sind, zumindest im eigenen Geist. Und man nimmt das wieder. Ich würde auch sagen, besser. Ich habe das jetzt für die ganz Sensiblen unter euch gesagt. Gib's doch auf. Es ist so, wenn wir jetzt, ich weiß, so wie das Prasadam-Thema auch kommt, ist das aktive Interesse da, wir brauchen ja auch, wir müssen ja auch immer das essen. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir hier enden, wenn ihr noch Fragen habt zu Prasadam. Adi Shesh weiß diese Dinge sehr genau. Hat schon Kochkurse gegeben, glaube ich. Noch ein bisschen. Oder Daya weiß davon Bescheid, Janavi bestimmt auch. Nein, auch nicht so. Es gibt Experten. Lalita zum Beispiel die Marjis und auch. Also wenn es unbedingt sein muss, können die mich auch fragen. Ich würde das sagen, außerhalb dieses Rahmens, damit wir jetzt tatsächlich zur Praxis übergehen können. Bato, we were just saying that we should stop here, okay, because everyone is hungry and we are late. Ja. Wir werden hier jetzt aufhören und nimmt jetzt bitte Prasadam mit den zusätzlichen Informationen entgegen. Wisset, es ist Krishna selber und er ist es. Und dann sehen wir uns wieder. Vielleicht wollt ihr euch dann ein bisschen auf die linke Seite legen zum Ausruhen. Ist besonders gut zur Verdauung. Und dann diejenigen, die noch Energie haben, wir werden dann weitermachen und um 20.30 Uhr pünktlich werden wir unten auf dem Rasen ein Theater der Superlative erleben können. Der weiße Pirat. Gut. Sila Prabhupada ki jai, Sri Gaur Nitai ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.